Ja, am Anfang war es zum Schmunzeln. Ich habe heute mehrere nette Witze gefunden. Also vielleicht gibt es mal in der nächsten Zeit wieder mehr. Ein schwäbisches Ehepaar wandert durch die Alpen und fällt in eine Gletscherspalte. Am nächsten Tag hören sie eine Stimme von oben rufen: Hallo, hier ist das Rote Kreuz. Darauf ruft der Schwabe zurück: Mir gäbet nix. Ja, Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, unser Herr Jesus Christus. Amen. Ja, liebe Gemeinde, das Thema heute soll uns erinnern, wie es dazu kam, dass wir als Christen Kinder Gottes uns nennen dürfen und welche Auswirkungen dieser Glaube auf unser Leben hat. Befreit, ein Kind zu sein, ein Kind Gottes zu sein, ist das Thema erstens durch Christus befreit, zweitens mit Christus verbunden und drittens in Christus geeint. Durch Christus befreit. Glauben oder nicht glauben, das ist hier die Frage in unserem Abschnitt, den wir vorher gehört haben. Aber der Glaube, so Paulus, schreibt Paulus, muss erst kommen. Er musste erst kommen. Seine Zeit musste erst anbrechen in der Geschichte. Damit ist der Glaube der neue Heilsweg. Eine neue, von Gott selbst gewollte und gesetzte Weise unserer Bezogenheit auf ihn. Darum heißt es fortan auch Glaubensgerechtigkeit. Gerechtigkeit vor Gott wird fortan durch Glauben erworben. Als die Zeit erfüllt war, schreibt Paulus, sandte Gott seinen Sohn. Also Christus musste erst kommen, um uns von dem Fluch zu befreien. Was war vorher? Das Gesetz Gottes. Um das zu verstehen, brauchen wir vielleicht ein bisschen Geduld. Gesetz sagt ja zunächst nichts anderes, als dass etwas von uns verlangt wird und wir nach dem Geleisteten auch bewertet werden. Gibt es hier eine Diskussion? Wo immer Menschen sind, leben sie nach diesem Selbstverständnis und eben auch in dieser Situation. Wie kommt Paulus darauf, das Gesetz so negativ zu sehen? Weil unsere Leistung unser Verhältnis zu Gott nicht heilt. Egal, was wir tun oder nicht tun, das bringt keine Heilung in unserer Beziehung zu Gott. Nein, Sünder sind in ihrer Sünde gefangen, auch dann, wenn sie sich zum Höchsten aufschwingen. Die besten und moralischsten Menschen dieser Welt bleiben Sünder in ihrer Bezogenheit auf Gott. Wenn sie nicht durch den Glauben neu werden, durch das Vertrauen auf Gott. Diese Einsicht halten wir kaum aus. Wir überschätzen uns und wir unterschätzen Gott. Wir reden uns ein, dass wir doch noch so viel Frommes und Gutes an uns haben. Und dass es Gott sicher nicht so ernst meinen könnte. Den Zorn Gottes haben wir längst als Projektion menschlicher Fehleinstellung gegenüber Gott gedeutet und verharmlost. Zumindest in der Theologie. Auch eine Bewegung ist unterwegs durchs Land unter den Christen, die sagt, das ist doch alles Quatsch. Wer fürchtet noch, er könnte verloren gehen? Paulus weiß es anders. Im Gesetz begegnet uns der zornige Gott. Mit Befehl, Drohung und Gericht widersteht er unserer Sünde. Nicht für immer. Gott hat noch anderes, hat noch Besseres vor. Aber bis der Glaube kommt und bis es zum Glauben kommt, hält er seine abgefallene Welt durch Gesetz in Schach. Aber bereinigt wird auf diese Weise nichts. Das kennen wir ja auch in unserem Alltag. Gott sei Dank gibt es Gesetze, die das Böse in Schach halten, aber deswegen wird noch kein Herz verändert. Die Drohung, die Androhung von Strafe verändert noch kein Herz. Aber die schlimmsten Konsequenzen werden verhütet. Und so war das auch durch Gottes Gesetz. Paulus spricht vom Pädagogen in diesem Abschnitt. Gemeint ist aber nicht der Erzieher, der uns zur Entfaltung unserer Persönlichkeit hilft oder aufs Evangelium hingedacht uns vorbereitet für Christus. Nein, der Pädagogus oder Paidagos ist in der alten Welt der Sklave ohne Ansehen, der die Jungen zwischen 6 und 16 beaufsichtigte. Paulus vergleicht nun das Gesetz mit dem lästigen Prügelknaben, der nichts getan hat, als zurechtzuweisen und zuzuschlagen. Nun, das Gleichnis passt für uns heute nicht mehr. Ja, es geht gar nicht mehr in unserer Zeit, aber vielleicht können Krimi-Liebhaber an den Kriminalisten denken. der den schuldig gewordenen beschattet, bis er ihn stellen und überführen kann. Überall taucht dieses Gesicht auf dem Bahnsteig, in der Kneipe, im Menschengewühl, bis der Verdächtige bzw. der Schuldige eines Tages in die Falle gegangen ist. Leben im Anklagezustand unter dem Gesetz als Zwangsmittel Gottes, es ist auch da in Geltung, wo man sich seiner gar nicht bewusst ist. Aber das ist für uns vorbei. Das ist die gute Nachricht. Es ist für uns ein für alle Mal vorbei. Wir leben nicht mehr unter diesem widerlichen Aufpasser. Jetzt gilt der Glaube. Wir sind Söhne und Töchter Gottes, adoptiert um Jesu Willen, der im eigentlichen Sinne der Sohn Gottes ist, der sich zu unserem Bruder gemacht hat. Wir sind nicht mehr gegängelt, beaufsichtigt, belauert, verklagt und verurteilt. Wir sind geliebt bei Gott, dürfen unbefangen Vater sagen. Alle Türen Gottes stehen weit offen. Wieso? Hat Gott klein beigegeben? Hat er seinen Schöpfer, sein Herrenrecht in dieser Welt aufgegeben? Lässt er einfach mal alle fünfe gerade sein? Einfach so? Nein, Gott verleugnet seine Heiligkeit nicht. Aber was uns hätte treffen müssen, hat unser großer Bruder Jesus abgefangen. Darum leben wir in der angenehmen Zeit. Jetzt können wir singen, Your goodness is running after me. Deine Güte verfolgt mich, ja? Deine Güte folgt mir mein Leben lang. Erfahrbar wird das erst durch den Glauben an das, was Jesus für uns getan hat. Sonst fühlen wir uns weiterhin vom Gesetz verfolgt. Und das ist die Gefahr der gesetzlichen Christen, die immer noch denken, Gott ist sauer auf mich, Gott ist mir auf den Fersen, ich kann nichts richtig machen. Nein, Jesus hat alles richtig gemacht. Zweitens, mit Christus verbunden. Der Sohn hat sich an unsere Stelle gesetzt, an unsere Seite gestellt und hat sich zu unserem Bruder gemacht. Das ist wahr, aber Paulus hat noch mehr zu sagen, was uns diese Befreiung gebracht hat. Das Denn in Vers 27 gibt Aufschluss. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen. Wir sind getauft, wir haben es gerade gesungen. Was bedeutet das? In Christus hineingetauft werden, auf den Namen Jesu getauft werden, das bedeutet nach früherem Verständnis, dass der Getaufte ins Eigentum Jesu übergeht. Wir sind rechtmäßiges Eigentum von Jesus Christus. Und der Eigentümer ist doch an dem, was ihm gehört, aufs Höchste interessiert. Und wir müssen an dem, was dem wir gehören, aufs Höchste interessiert sein. Unsere Verbundenheit mit ihm sollten wir nicht verleugnen und niemals verletzen, sondern praktisch bewähren. Aber mit den Fachausdrücken aus Recht ist die Taufe ausreichend nicht beschrieben. Der Text sagt ja wörtlich, ihr habt Christus angezogen. Man könnte sagen, die Christuswirklichkeit ist wie ein unmessbar großes himmlisches Gewand, das den Getauften einschließt und umhüllt. Die Getauften sind in die Wirklichkeit ihres auferstandenen Herrn hineingezogen. Die Taufe schafft ein neues Sein. Sie bewirkt eine ganz enge Verbindung mit Christus. Wir sind so mit ihm verbunden, dass wir mit ihm gestorben und auferstanden sind. Und das Neue hat im Geist bereits begonnen, aber es muss noch in Erscheinung treten. Äußerlich ist ja alles beim Alten, wenn wir in den Spiegel schauen. Und manchmal kommen auch noch die alten Haltungen hervor. Und manchmal sind wir sauer, obwohl wir darin ungerecht sind. Manchmal sind wir im Fleisch, sagt Paulus, im Alten. Aber der äußere Mensch ist wie ein Modell, das aus der Produktion gezogen ist. Aber der innere Mensch ist schon da. Der neue Mensch ist der, der in der Taufe geschaffen wurde. Wir brauchen also, und das ist das Tröstliche, unsere täglichen Beschränktheiten, unser Unvermögen, das Festgefahrensein, die deprimierende Erfahrung, die wir machen hier und dort, nicht über den eigenen Schatten springen zu können, die Ausrutscher und Einbrüche, auch die Traurigkeiten und Lähmungen, nicht so schrecklich ernst nehmen. Denken wir an das, was wir sein werden als Kinder Gottes. Diese Zukunft ist schon jetzt. Und das sollte uns in eine fröhliche Bewegung bringen. Und drittens, in Christus geeint. Das Verwachsensein mit Jesus bedeutet, dass wir auch untereinander zu einem geworden sind. Denn ihr seid einer, schreibt Paulus, in Christus. Jeder von uns sagt, ich lebe doch nur nicht mehr ich, Christus lebt in mir. Wichtig ist nur der Christus, in dem wir eins sind. Und dann zählt Paulus auf, dass es nicht mehr wichtig ist, wo einer herkommt. Ob Jude oder Heide. Wenn wir an Christus glauben, ihm in der Taufe gehören, sind wir eins. Ob Sklave oder Freier, heute könnte man sagen, ob Chef und Mitarbeiter, durch den Glauben sind sie eins. Evangelisch, katholisch oder sonst wie, wir sind eins in Christus. Und deswegen auch die Feier, Festival zur Ehre Gottes. Wir wollen unsere Einheit, wenn auch im kleineren Rahmen, ja, wir sind ja lang nicht alle Gemeinschaften, feiern. Arm oder reich, Mann oder Frau, einer in Christus. Das bedeutet aber nicht die Aufhebung der Unterschiedlichkeit, wie es heute viele meinen, oder das Neutralisieren der Geschlechter, wie wir, sondern Paulus denkt im Sinne der Rechtfertigung vor Gott. Unser Einssein macht alle nur denkbaren irdisch-menschlichen Rechtstitel und Orden, Privilegien und Leistungsnachweise gegenstandslos. Wir alle haben zu Christus gleich weit oder sind ihm gleich nah, weil er uns zugewandt ist, allen gleich. Die Zukunft des auferstandenen Christus, die durch die Taufe auch unsere Zukunft ist, hat begonnen. Wir sind schon jetzt eine Gemeinde vor Gottes Thron, die von nichts anderem mehr lebt und leben will, als von der Liebe des dreieinigen Gottes, der wie er selbst dreieins ist, uns eins sein lässt. Es geht also um das Einssein in Vielfalt. Alle geschöpflichen Unterschiede der Welt werden nicht abgeschafft. Ja, wie traurig wäre das denn? Die Völker behalten ihre Eigenart und das ist ihr Reichtum. Paulus sah sich durchaus nicht sofort genötigt, an jedem Ort alle gesellschaftlichen Unterschiede zu verändern. Es gab weiterhin Sklaven und Freie. Sogar innerhalb des Leibes Christi hat die gliedhafte Unterscheidung ihre unaufgebbare Bedeutung. Du bist einzigartig. Du ergänzt mich, ich ergänze dich. Ja, hier geht's nicht um Gleichmacherei, sondern um das Einssein in Christus. Ein Leib, viele Glieder und doch alle bezogen auf den einen. Alles, was Menschen voneinander trennt und auch aus diesem Grunde oft wehtut, wird durch unser neues Sein, das jetzt auf die letzten Dinge bezogen ist, überboten. Und deswegen können wir uns gelten lassen in unseren Unterschiedlichkeiten. Wir müssen nicht alles gleich machen. Ich verstehe es so, du musst es auch so verstehen. Nein, wir können mit Spannungen leben in Christus. Auch wenn wir Schwierigkeiten miteinander haben, können wir uns annehmen, weil es ja nicht mehr um uns geht. Ich bin ja nicht der Mittelpunkt. Ich muss ja nicht recht haben. Ich muss ja nicht das Sagen haben, nein, er hat das Sagen. Es ist letztlich seine Sache. Und es macht uns etwas gelassener, im Miteinander umzugehen. Wir Christen haben eine Aufgabe, nicht das Evangelium wieder zu einem Gesetz zu machen, sondern den Herrn zu bezeugen, der das Getrennte zusammenfasst. Ich komme zum Schluss. Hast du Christus angezogen? Wenn du glaubst, was er an deiner Stelle getan hat und angenommen hast, dass der Vater dich zu seinem Kind gemacht hat, wenn du getauft bist und das Siegel Gottes trägst, dann darfst du einfach nur danken, wieder neu danken dafür und das neue Leben in dir wirken lassen. Dann darfst du diesen Glauben aktivieren und dich daran erinnern, das Gesetz gilt, aber nicht mehr als Mittel, dich gerecht zu machen, aber als Richtschnur und Maßstab. Jawohl, wir halten die Gebote Gottes als Christen. Nicht damit der Gott zufrieden ist, sondern weil wir ihn lieben und weil wir verstehen, dass er es gut meint mit uns. Es ist nicht mehr dein Zuchtmeister, weil du gestorben bist und jetzt der Barmherzigkeit Jesu gehörst. Gott ist barmherzig mit uns. Du darfst dich erinnern, du bist eins mit Jesus, du bist auf dem Weg. Negatives, Äußeres oder Inneres mag belasten, aber es darf dich nicht mehr oder muss dich nicht mehr bestimmen. Du darfst dich erinnern, mit den Christen bist du eins in Christus. Und wenn du noch keine Gewissheit hast, dann nimm Jesus heute an und sag: Danke, Jesus, dass du für mich gestorben bist, dass du meine Schuld auf dich genommen hast. Danke, dass du die Beziehung zum Vater, zu Gott geheilt hast, dass du mich zu Gott bringst. Ich komme zu dir. Sei mein Retter und sei mein Herr. Wenn du das mit dem Glauben tust und mit deinem Munde bekennst, bist du Gottes Kind. Und Vater, so danken wir dir für diesen Tag. Wir danken dir für dein wunderbares Evangelium. Wir danken dir, dass wir durch den Glauben Kinder Gottes sind. Dass du alles getan hast, um unser Leben heil zu machen, um uns eine Ausrichtung zu geben auf dich, um uns Gnade zu schenken für unser Leben. Und so lass uns leben in dieser Berufung als deine Kinder. Herr, dass wir uns nicht so wichtig nehmen, aber dass wir dich wichtig nehmen. Herr, dass wir nicht so wichtig nehmen, ob wir Recht haben und ob wir es verstanden haben, sondern dass wir deine Barmherzigkeit teilen und dass wir Menschen auf dich hinweisen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unser Verstehen, bewahre unsere Herzen und Gedanken in Christus Jesus. Amen.